Let's Talk. Heute zu Gast Achim Schaffrinner, Designer und Autor des Blogs Design-Tagebuch. Wir haben uns unterhalten über das Phänomen des Flat-Design und seine Auswirkungen auf Corporate-Design. Spätestens seit Apple die neue iOS-Version 7 veröffentlicht hat, ist Flat-Design in aller Munde. Viele Firmen, auch die ganz großen, springen auf den inzwischen rasant fahrenden Zug auf. Doch wie viel Flat verträgt Design? Wird eine Welt, in der jeder nur noch Flat und ohne Anleihen aus der realen Welt gestaltet, nicht auch langweilig?
Finde ich ja. Also es wäre mindestens genauso schlecht, wie wenn alles einem Glossy-Look verfahren würde. Also das Gegenteil, aufgebläht und opulent und eigentlich das, wofür ja auch Apple anders als in ihrem Produktdesign, im Interface-Design stehen. Mehr oder weniger ist Apple ja gewesen, der uns diese ganzen glänzenden Buttons und metaphorischen Interface-Oberflächen gegeben hat. Ein Kalender, der aussieht wie in echt, in real, mit Leder überzogen. Mhm. Und wo jetzt genau der Ursprung ist, ich denke schon, dass Microsoft da mit der Entwicklung des Modern User Interfaces, Modern UI, hier sich gezielt von Apple absetzen wollten, auch visuell. Ja. Das ist ihnen auf alle Fälle gelungen. Soweit ich es weiß, ist es tatsächlich das größte Redesign in der Geschichte der Wirtschaft oder überhaupt. Microsoft hat ja tatsächlich nicht nur seine Produkte auf eben solch ein Flat-Design umgestellt, sondern auch seine kompletten Unternehmensauftritte, das komplette Marketing. Insofern hat das natürlich einen großen Impuls gesetzt, der von vielen dann aufgegriffen wurde, ähnlich wie damals bei Apple dann auch von anderen nachgeahmt wurde. Mhm. Und wie das dann so ist, je mehr nachgeahmt wird, irgendwann setzt ein Sättigungsgefühl ein. Ich sehe das in der Breite noch nicht. Natürlich, je stärker man sich damit befasst, sieht man natürlich schon, dass sich da wiederum die Reize überfluten und wenig Neues hinzukommt, sondern immer wieder dieser Bereich bedient wird. Und ich würde mir schon wünschen, ganz allein einfach aus persönlicher Sicht, dass es eine Vielfalt gibt. Und egal wie hässlich man jetzt einen glossy Look und einen glänzenden Button oder was auch immer finden mag, die Vielfalt macht es ja. Die hilft es dann zu unterscheiden. Und wenn tatsächlich alles flach und flat und einfarbig und ohne Verlauf daherkommt, wäre mir persönlich das zu langweilig. Ich habe ja auch im Blog einmal spaßeshalber dann, ich glaube, 20 unterschiedliche Logos, alle in so einer rein grotesken Schrift in der Myriad dargestellt. Und mehr oder weniger das Redesign von Yahoo und eBay jetzt schon vorweggenommen, die ja tatsächlich eine originäre Form hatten. Wenn ich da an das Yahoo, an die großen, an die Slap-Serifen denke, das war prägnant. Das hatte kein anderes Unternehmen. Und was da jetzt entstanden ist, muss man einfach als schlicht langweilig und dröge bezeichnen. Das ist
das alte Logo hatte ja so ein bisschen den Charme der 90er versprüht, da sind sie ja auch entstanden, aber ehrlich gesagt das Neue ja auch, oder? Ist ja auch gar nicht irgendwie ein moderner Neuauftritt, sondern irgendwie, er wirkt auch einfach ein bisschen unbeholfen, oder?
Ja, so ein bisschen ähnelt jetzt das neue Yahoo-Logo dem alten Google-Logo. Stimmt. So handwerklich. Ja. Und wenn man weiß, wer es gemacht hat, nämlich die Chefin von Yahoo, Marissa Mayer, erschließt sich das so auch ein bisschen. Ja, dass tatsächlich da so handwerklich ähnlich gehandhabt wird wie früher in den Anfängen. Also einerseits ja schön, dass man dann doch wiederum, also es ist ja, Yahoo ist ja nicht ganz, ganz flach, ja, also insofern da ja ganz schön, nur aus Sicht der Gestaltung, der handwerklichen Qualität muss man das einfach oder darf man das kritisieren und da ist nichts Gutes bei herumgekommen und meiner Meinung nach hat die Marke generell dadurch verloren. Das sollte nicht die Chefin eines Unternehmens machen, sich hinsetzen und mal so an einem Tag ein Logo entwerfen. Ja, ich bin mir manchmal nicht sicher, was so die Triebfeder hinter solchen Schritten ist, ob da die Agenturen das befördern. Ja, natürlich sind Webdesigner oder Designer, Berater da auch eine Triebfeder, die das dann als Entwurf den Unternehmen vorschlagen und wie das mit Trends und Moden, ja, muss man einfach auch so sagen, dass das eine andere Art Mode auch ist. Sie wird dann erst einmal gutiert und bejaht und dann schwimmt man da so ein bisschen mit, bis man dann feststellt, oh, jetzt sind wir ja so reduziert, dass unsere Mitbewerber fast genauso aussehen oder andersherum. Die sind auch auf den Zug aufgesprungen. Also man muss sich dann wirklich wiederum die Frage stellen, wie schaffe ich es dann doch anders auszusehen, statt komplett in weißem Hintergrund, mit einem leichten, weiß ich, farblos, mit schwarzem Logo. Da muss man einfach noch, das ist ein Entwicklungsschritt. Und ich finde es natürlich spannend, dass es solche Entwicklungsschübe, Entwicklungszyklen gibt. Darüber schreibe ich, darüber, es macht Spaß, mit anderen Leuten darüber zu reden, jetzt auch mit dir. Aber man muss es ja nicht alles mitreiten oder direkt abfeiern, als gäbe es nichts anderes, ne?
Ja, genau.
Natürlich gibt es Alternativen und Alternativen im Präsentieren. Du hast unterschiedliche Möglichkeiten, wie du etwas machst, ne? Keiner sagt dir vor, wie die Form sein soll, ne? Und auch es muss nicht flat und es muss auch nicht glossy. Es gibt so eine riesige Bandbreite und sich dieser Bandbreite zu bedienen, das ist einfach das Spannende an der Kreation.
Ich bin mal gespannt. Also das sieht ja tatsächlich so aus. Also Microsoft, den Eindruck hatte ich auch, war mit Windows 8 eben so ein Vorreiter. Die haben sich wahrscheinlich ganz bewusst abgesetzt, ne? Anders als das zum Beispiel Android gemacht hat, die jetzt diesen Apple-Look ja ziemlich nachgemacht haben, die sich ganz bewusst entschieden, wir wollen das anders machen. Und jetzt, ja, führt es das dazu, dass anscheinend alle da hinterher galoppieren und jetzt gar, ja, man mag das kaum aussprechen, Apple diesem Microsoft-Vorreiter hinterherläuft und tatsächlich läuft vieles darauf hinaus. Umgekehrt, aber was mich dann dabei wieder auch ein bisschen wundert, erlebt man da ja auch manch vergessen geglaubtes, was man gar nicht in die Kategorie modern abstempeln mag, wieder als Revival. Also Apple setzt ja voll auf Helvetica zum Beispiel, ne? Wo es lange Jahre ja, die ganze Designerwelt gesagt hat, Helvetica ist eigentlich das Schlimmste, was man machen kann, weil es ausgelutscht ist und man kann es gar nicht mehr sehen. Jetzt setzt auf einmal Apple mit iOS auf Helvetica und in einem Schlag sind auf, weiß nicht, wie viele iOS-Geräte gibt es, 600, 700 Millionen Geräten, schlägt einem die ganze Wucht dieser klassischen Helvetica-Schrift entgegen. Das finde ich schon irgendwie auch bemerkenswert, dass dann so ein klassischer Pfad da möglicherweise auch als Gegenpol genutzt ist, um das doch wieder vertraut wirken zu lassen. Oder woran liegt es, dass da so ein Revival auf einmal passiert von ausgerechnet dieser Schrift?
Darf ich fragen, hast du iOS 7 schon installiert auf
Ja,
irgendeinem Gerät?
ich habe es bei mir installiert.
Ja, also ich finde das höchst mutig, da die Helvetica zu setzen. Meiner Meinung nach funktioniert es auch nicht.
Ja.
Ich habe festgestellt, dass die sensitiven Flächen, auf die man klicken kann, kleiner geworden sind. Ich tue mich schwer, wirklich diese, weiß ich nicht, in 9, 10 Punkt angelegene Schrift zu treffen, meinetwegen den Lesezeichen des Browsers. Das war vorher besser, weil die Schrift einfach fetter war und die Klickfläche dementsprechend größer. Das scheint mir zu sehr von der Ästhetik getrieben zu sein, von einer subjektiven Ästhetik. Ich mag die Helvetica auch unbedingt. Also gerade auch die Light- oder Thin-Version sind wirklich in der Frage der Ästhetik fast nicht zu schlagen. Nur hier ist ja der Kontext ein ganz anderer, nämlich Nutzerführung, Interface. Und da kommt es ja wirklich auf Bedienkomfort an. Klar soll das Ganze auch schön aussehen. Aber schön aussehen beim Interface spielt erst einmal also eine untergeordnete Rolle. Und aus meiner Sicht hat sich die Nutzerführung mit dem neuen System verschlechtert. Und da trägt auch die Helvetica dazu bei. jetzt ist es nicht mehr ganz so warm, ich schaue raus aus dem Fenster, die mit dem iPad mich rauszusetzen auf dem Balkon, möchte ich mit dem iOS 7 jetzt noch weniger als zuvor. Es war ja vorher schon schwierig, bei Tageslicht da mit klarzukommen, mit dem iOS 7, das sehr, sehr blass wirkt. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Es ist eine Herausforderung.
Ja. Eigentlich ganz untypisch, finde ich. Also ich werde auch den Eindruck nicht los, als wäre da etwas ausgeliefert worden, was tatsächlich aus Marketing-Gesichtspunkten entstanden ist. Wir müssen jetzt anders auftreten. Wir können nicht noch eine iOS-Version im alten Look machen. Und als wäre dann aber was ausgeliefert worden, was noch nicht vollständig ausgereift ist, wo noch nicht all diese Variablen ausreichend beantwortet sind. Ist das wirklich optimal bedienbar? Sind die Icons überhaupt so ausgewogen? Das zieht sich ja da durch. Da ist ja auch viel beeinflusst von diesem dünnen Look, den die Helvetica-Schnitte da verbreiten. Mir scheint das, als wären die einfach noch nicht fertig gewesen. Eigentlich ganz untypisch für Apple, die sich ja eigentlich immer eher rühmen, wir liefern dann, wenn wir
Ja.
glauben, wir sind fertig.
Genau das hat sich anscheinend nach dem Tod von Steve Jobs geändert. Er hat ja immer wirklich ausgegeben, erst das Produkt rausgeben, wenn es hundertprozentig stabil, wie auch immer, überzeugend ist. Und man merkt einfach jetzt, der Wind hat sich gedreht. Es kommt von verschiedenen Seiten, sei es Samsung oder Microsoft, Druck auf die Marke Apple. Und insofern ist sie hier in der Handlungspflicht und muss liefern, und zwar nachliefern. Was woanders schon gesetzt ist, baut Apple jetzt nachträglich ein. Sei es hier dieses Control Center, das jetzt bei Android kommt es von oben, jetzt ist es bei Apple unten. Ne, hätte man es bei meinem iOS auch von oben reinfließen lassen, klar, wäre der Vorwurf noch stärker
Ja,
geworden.
klar.
Ihr habt doch abgeguckt.
Ja.
Das merkt man schon, ne? Und ich sehe das wie du. Es ist für mich kein ausgereiftes Produkt iOS 7. Weder optisch, was sich an der Ikonografie, an der Formgebung der Icons festmacht, die immer noch so ein bisschen twitterhaft, einerseits in Flat, andererseits noch so Anleihen aus der alten Welt mitliefern.
Ja.
Andererseits auch was die Nutzerfüllung angeht. Das erste Update kam ja auch, glaube ich, schon eine Woche später. Weitere Updates müssen folgen, denn wir stürzen die Programme deutlich mehr ab als früher. Und das kann ja eigentlich nicht Sinn der Sache sein. Zumal wirklich die Rolle, jeder hat jetzt gesehen, die Rolle als Schrittmacher, die hat Apple in dem Bereich, beziehungsweise im Interface-Design. Meines Erachtens hat Apple diese Rolle noch nie inne gehabt. Im Produktdesign sind sie wirklich, da kann ihnen keiner das Wasser reichen. Gut, jetzt versucht man halt ein bisschen auch das, was Microsoft geschafft hat und ein Stück weit auch Google, denn Google ist auch ein großer Schrittgeber, was Interface angeht, wenn man sieht, wie sie E-Mail, wie sie die Anwendung von E-Mail oder Google Drive etc., was da alles abgegangen ist in den letzten Monaten und Jahren, das versucht Apple jetzt so ein bisschen nicht aufzuholen, zumindest da anzusetzen, anzuknüpfen, und noch gelingt es nicht. Und tatsächlich dieses Revival der Helvetica kann ich bestätigen. Also wenn man sieht, German Wings, kürzlich redesigned, auch das ein sehr, sehr spannender Prozess, wie ich finde. Hat ja auch von einer sehr, sehr kantigen, eher technischen Schrift innerhalb der Wortmarke umgestellt auf die Helvetica.
Da kann man es ja vielleicht aber auch noch nachvollziehen, denn das ist ja eine Tochter der Lufthansa, die übernehmen jetzt
Genau.
ja auch europaweit sehr, sehr viele Strecken der Lufthansa. Das heißt, viele alteingesessene Lufthansa-Kunden müssen oder dürfen jetzt mit Germanwings fahren. Und Lufthansa ist ja schon immer Helvetica. Und da macht es ja aus dieser Einheitlichkeitsüberlegung schon auch Sinn, dass man da mit einem einheitlichen Corporate-Font auftritt. Ne?
So ist der Gedanke,
Ja.
genau. Einerseits übernimmt man gewisse Aspekte wie die Typografie, andererseits bleibt die Farbgebung eine andere. Also es
Ja,
ist ein
stimmt.
super spannender Spagat, der vollzogen worden ist. einerseits, wie gesagt, so ein bisschen die ehemaligen Businesskunden der Lufthansa ansprechend, nach dem Motto, ja, es ist ja dann doch ähnlich wie Lufthansa. Ja. Andererseits natürlich die starke Farbgebung. Es ist ein sehr, sehr starke, ja, dieses Brombeergelb, diese Kombination im Airline-Bereich ist das sehr originär. Mhm. Das hat man erhalten. Also tolle Entwicklung, spannend drüber zu schreiben. Ein anderes Beispiel, dieses Museum für angewandte Kunst in Frankfurt hat auch im Sommer umgestellt von einer extrem eigenständigen, eigenwilligen Logokonstruktion hin auch wieder zur konformistischen aller Schriftarten vielleicht der Helvetica. Tatsächlich jetzt in Schlichtheit kaum zu unterbieten. Vorher war es wirklich ein Haufen von Buchstaben, die übereinander gelappt waren. Das Logo sah kaputt aus. Das war auch Ziel der Aktion, aufzustiften. Und jetzt die Helvetica an dieser Stelle. Also tatsächlich diese Renaissance ist an allen Ecken zu spüren, dieser Schriftart. Und sowohl im Interface als auch im Print.
Wo sich bei mir ein bisschen die Fragezeichen auftun, wo wir jetzt ja den größeren Kontext Flat Design haben, das bedeutet ja auch vielfach, ne, dass es typografischer wird, ne? Also dass viele Designelemente, die vorher sichtbar waren, jetzt einfach verschwinden. Viele Schaltflächen in iOS 7 sind ja zum Beispiel rein typografisch gelöst. Da wäre doch eigentlich eine eigenständige Typografie auch eines der Merkmale, um noch mehr Eigenständigkeit zu demonstrieren, oder? Und es gibt ja auch so viele Schriften und Schriftneuentwicklungen ja monatlich wie noch nie und die sind bezahlbar geworden, nicht wie früher, wo man teure Bleisätze kaufen musste. Und die kann man sich heute bei MyFonts oder eben auch bei Fontshop relativ preisgünstig besorgen.
Mhm. Ja klar, Webfonts, ein großes Thema. Natürlich je einheitlicher beziehungsweise je näher man sich im Erscheinungsbild dem Mitbewerber annähert, umso größer ist auch die Erfordernis, über die Typografie meinetwegen eine Unterscheidungsmerkmal herzustellen. Da gibt es auch noch ganz, ganz viel, was man im Webdesign viele Unternehmen noch machen können. Erfreulicherweise gibt es ja diese Bewegung. Das heißt, nahezu jeder Relaunch, der mittlerweile vonstatten geht, da halten Webfonts Einzug, um tatsächlich da ein bisschen mehr an Eigenständigkeit herauszukitzeln. Ich finde das eine tolle Entwicklung, gerade auch wenn Logos und Farben sich so sehr ähneln oder auch meinetwegen innerhalb von Nachrichtenportalen. Mhm. Finde ich es super, wenn man allein anhand der Schrift schon erkennt, in welchem Angebot man sich befindet. Denn das kann Typografie ja leisten. Ja? Sie kann ja wirklich, sie hat diese Unterscheidungskraft. Eine Serifenschrift sieht nun mal anders aus als eine Groteske. Und da muss nicht jeder mit einer Helvetica arbeiten oder einer Arial. Und es gibt tatsächlich sogar kostenfreie Webbibliotheken, sei es von Google oder anderen Anbietern, die man nutzen kann. Und das wird erfreulicherweise in letzter Zeit zunehmend gemacht. Und vielleicht konnte ich dafür ja auch so ein bisschen mitwirken und habe immer dafür geworben, dass man wirklich, wenn man Relaunch, dass man sich auch die Typografie anschaut. Ja, nicht nur den Lesekomfort, sondern auch die Ausdruckskraft der Schrift mit berücksichtigt.
Ja, das ist ein Prozess, den fand ich ganz bemerkenswert, den man sich in anderen Industrien auch viel öfter wünschen würde. Da, also als etwas weiter außenstehender Beobachter hatte ich den Eindruck, dass da auch die ganzen großen Schrifthäuser mehr oder weniger an einem Strang gezogen haben. Die hatten den Eindruck, das muss jetzt sein, die Zeit ist reif dafür, die Technologien sind vorhanden und dass man sich da relativ schnell auf jetzt Standards geeinigt hat, die jetzt eben auch sehr zügig Einzug halten in die Webauftritte. In die Apps auch und leider noch nicht ins Betriebssystem, ja, also für die
Für die Nutzer sind sie nicht so leicht zu benutzen. Wenn ich zum Beispiel an Keynote für iOS denke, da bin ich auf die Systemschriften begrenzt. Da kann ich mit dem iPad zwar unterwegs bequem relativ einfach Präsentationen erstellen, aber Eigenständigkeit in Typografie kann ich nicht umsetzen, weil ich auf die Systemschriften begrenzt bin. Ja.
Klar, also da versuchen natürlich noch die großen Schriftenhäuser sich ihr Verkaufsmodell entnehmen zu lassen, und so ein bisschen fühlt man sich da noch ein bisschen geknebelt, und dass Webfonds nicht druckfähig sind und solche Sachen, finde ich auch schwierig. Ich finde, das darf man schon erwarten, wenn man dafür dann auch Geld ausgibt. Ja, aber Schriftauswahl, auch iOS 7, meinetwegen kann Apple da ja eine Helvetica draufsetzen, aber ich hätte gerne den Wunsch, da mir eigene Schrift dann zu wählen, so wie ich es auch meinetwegen auf einem Android kann. Und Schriftauswahl ist immer gut.
Ja, absolut. Und stattdessen sind halt nur diese Klassiker, ne? Die letzte, die dazugekommen ist die Avenir-Schrift. Auch eine tolle Schrift, ne? Aber eben auch eine der Klassiker, die man einfach ja schon unglaublich oft gesehen hat, die man nicht zuerst denkt, wenn man eigenständig auftreten will, ja.
Die Avenir ist super, ich liebe sie.
Ja.
aber andere Schriften sind deutlich populärer im Corporate Design. Ich denke da an die Gotham zum Beispiel, die durch Obama mehr oder weniger ihren Siegeszug fortgeschritten hat und ich will nicht übertreiben, aber doch gefühlt in jedem fünften Redesign auftaucht. Und kann man sich nur wünschen, dass man sich auch von solchen Moden löst und wieder auf Schriften wählt, die noch nicht so häufig gesehen sind, wie zum Beispiel diese Gotham.
Was sind denn so Trends, die du in letzter Zeit beobachtest, wenn es um Redesigns geht? Also Mobile First ist ja so ein ganz großes Schlagwort. Wie macht sich das bemerkbar in den Relaunches von den Webseiten?
Klar, auch das ist natürlich durch Smartphones jetzt ein großer Entwicklungsschub, und muss zugeben, ich hatte den in dieser Form vor einigen Jahren auch noch nicht so für möglich gehalten. Also ich bin da kein Visionär und sehe schon, wie das in 5 Jahren oder in 10 Jahren sein wird. Ich sehe nur, dass das eine große Entwicklung stattfindet und dass man sich dieser stellen muss, als Unternehmen, als Webdesigner, auf beiden Seiten. Und dass das noch nicht abgeschlossen ist, das sehe ich auch. Denn was derzeit angeboten wird, um dieser Strategie gerecht zu werden, Stichwort Responsive Design, wirklich dann runterskaliert auf ein Endgerät, wird die entsprechend bestmögliche Ausgabe eines Interface dargestellt. Nur das, was so in Responsive Design, vor allem hierzulande, was ich da so sehe, ist das noch nicht ausreichend wirklich dann auch zum Beispiel, was das Datenvolumen angeht, entsprechend optimiert wird. Das heißt, eine Ausgabe, die ich auf einem großen Monitor sehe, wird in vielen Fällen 1:1, was die Datenlast angeht, auf dem Smartphone ausgegeben. Das heißt, große Bilder auf dem Desktop sind natürlich wunderbar, aber es ist noch zu selten, dass diese Bilder scannen und wirklich nur dann auf meinetwegen 20 Kilobyte runtergebrochen werden, um auf dem Smartphone auszugeben. Stichwort progressive Verbesserung. Das heißt, wirklich dem Endgerät spezifische Inhalte auszugeben. Nicht nur ist oberflächlich so aussehen zu lassen, als sei es optimal, sondern auch wirklich, was die Datenlast angeht. Und wenn ich auf einem Smartphone mir 2 oder 3 oder noch mehr Megabyte an Daten laden muss, um die Startseite eines Auftritts zu sehen, meinetwegen ein Stadtportal, dann kann das noch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Nee, daran sieht man einfach, das ist auch nur ein Entwicklungsschritt, und da muss noch weiter gedacht werden. Ne? Erst wenn ich dann wirklich auf dem Smartphone nur 50 Kilobyte oder 100 Kilobyte an Daten habe, kann ich wirklich davon sprechen, das ist wirklich funktionales, taugliches Responsive Design. Andernfalls ist das nur so eine suggerierte Optimierung, ja, und das geht mir noch nicht weit genug.
Ich glaube, also das hat dann auch einen unmittelbaren Einfluss auf die Benutzbarkeit. Ich habe, glaube ich, gestern bei Daring Fireball bei John Gruber gelesen, der hatte über ein Google-Experiment gesprochen, das sie damals gemacht hatten, weil einer der Wünsche, die sie bei ihren Usern gehört hatten, war, dass sie mehr, dass die User offenbar mehr Suchergebnisse auf der Titel, auf der ersten Suchseite haben wollten. Also nicht nur 10, wie es der Fall ist, sondern möglicherweise 20 oder 30. Und das haben die ausprobiert. Und was dabei rausgekommen ist, ist, dass die Klickrate, die Conversion-Rate bei der Werbungs, bei den Umsätzen, die sie mit Werbung machen, um 20% eingebrochen ist. Mhm. Obwohl sie genau das getan haben, was die User wollten. Und die Erklärung war, wie sie sich das plausibel gemacht haben, sie haben sich angeschaut, was hatte das für Auswirkungen auf die Ladezeit. Und die ist eben um circa eine halbe Sekunde durch die größeren Datenmengen, die im Algorithmus im Hintergrund erzeugt werden mussten, entstanden ist, hat offenbar diese halbe Sekunde dazu geführt, dass 20% der Nutzer gesagt haben, ach, das dauert mir zu lang, da suche ich nach dem nächsten Begriff oder klicke ich direkt weiter. Und das ist ja ein ähnliches Argument wie mit den Bildern. Also wenn man es einfach schafft, die Bilder zu reduzieren, ist die Seite schneller da und das ist ein absoluter Vorteil für die User.
Absolut, das Werbung, große Problematik, so wie ich das sehe. Auch da gibt es noch nicht ausreichend Instrumente, um meinetwegen einen Verlag. Ja, dem kann man nicht sagen, geh auf Responsive Design, auf Smartphones lass sie ausblenden, dann brechen die Umsätze ein. Das ist klar. Das kann man, würde keiner auf Verlagsebene gutieren. Insofern, es gibt die Bewegung Google AdSense, gibt es mittlerweile auch da ein Responsive, eine Werbefläche, die wirklich dann sich auch skaliert. Nur es gibt halt Kooperationen, meinetwegen, bleiben wir bei dem Beispiel Verlage, die arbeiten eben nicht mit Google, sondern mit anderen Vermarktern. Ja, ja. Die müssen, gerade in Deutschland sind ja Wallpaper und Supersize Banner, Skyscraper, wie sie alle heißen. International ist es eher der Medium Rectangle oder Billboard. Aber auf diese Formate, diese typisch deutschen Formate, kann man bei Stern, kann man bei Spiegel Online nicht verzichten. Ja. So insofern, klar, würde man sich wünschen, ich würde mir als Nutzer oder auch als Designer wünschen, dass es hier eine Bewegung gibt, ja, dass sich da was tut. Ich finde, die schlafen, die Verlage, das sind nur minimale Änderungen. Man versucht so ein bisschen durch Schriftgrößen, Veränderungen halbwegs dieser Entwicklung Herr zu werden, nur man verpasst den Anschluss. Ja. Und solange aber die Frage der, wie gehe ich mit den Bannern um, wie gehe ich mit der Vermarktung um, nicht im Responsive Design gelöst sind, dann das muss einfach noch weitergedacht werden und es muss auch die Möglichkeit geben, da in diesem Bereich ordentliche Umsätze zu erzielen, denn nur dann wird man bereit sein, diese Bewegung auch mitzugehen. Und das passiert derzeit noch gar nicht. Ne? Also, dass es da wirklich ein Konzept gibt, wie man auch mit Werbung auf mobilen Endgerätmarkt wirklich Umsätze erzeugt. Im Gegenzug dazu habe ich schwierige Seiten gesehen, die wirklich dann zwar ein für mobile Endgeräte optimierte Oberfläche ausliefern, nur dann schaut oben der Supersize-Banner raus, der den ganzen Auftritt mehr oder weniger zerhackt. Ja. Und das sieht weder schön aus, noch wird es, denke ich mal, die Nutzer annehmen. Insofern hoffe ich, dass da noch was kommt, dass die Entwickler sich da was ausdenken, mit dem dann wiederum die Webdesigner arbeiten können.
Also technisch kann das ja kein so wahnsinnig schwieriges Problem sein. Das lässt sich ja hervorragend eigentlich auch automatisieren, dass man die Medien runterskaliert. Und es ist eigentlich nicht klar, warum...
Nee, technisch ist es, glaube ich, nicht, sondern es ist eher strukturbedingt, beziehungsweise Vermarktungs... Ne, die bestehenden Vermarkter, OMD zum Beispiel, in Düsseldorf sitzen die, glaube ich, die pochen natürlich darauf, mit ihren Modellen zu arbeiten. So. Und das sind ja nicht Knebelverträge, sondern man sind halt Kooperationen, die man, von denen man nicht ablassen will. Und solange man davon nicht ablassen will, wird sich da nichts tun. Und spannend.
Ja, wiederum die Chance, für neue, kleinere Anbieter da vielleicht Vorteile zu liefern, die dann eben die Großen auch zum Umdenken bewegen, ja.
Naja, es ist die Chance, die ist generell meinetwegen durch Blogs, ne, das, was die Großen versäumt haben, wurde durch die berühmte Blogosphäre ja mehr oder weniger aufgegriffen. weitergedacht und dann zur Vorlage wiederum für die Etablierten. Und ja, ob sowas Ähnliches dann auch im Vermarktungsbereich ist, vermag ich nicht zu sagen.
Was mir auch auffällt, ist, dass ein anderer Trend im Webdesign ist ja durch die zunehmende Unterstützung, vielleicht auch bedingt dadurch, dass Apple damals gesagt hat, wir unterstützen kein Flash mehr, diese HTML5-Unterstützung. Und das scheint mir aber ein Trend zu sein, der gerade zu diesen Flat-Design-Richtungen ganz gut passt. Denn das machen die jetzt ja auch bei iOS 7, dass da sehr viel mehr mit Animationen gearbeitet wird. Möglicherweise, weil sie den Eindruck hatten, dass es auch notwendig ist, um dem Nutzer da dann die Orientierung doch auf diesem Wege zu geben, also dass man, weil man sie in statischen Bildern vielleicht eben einfach nicht mehr so gut erkennt in diesem ganz flachen und weißen Stil, den die jetzt da durchgeführt haben. Und das ist aber auch ein Trend, den man ja auch auf Webseiten immer stärker sieht, dass mit Animationen gearbeitet wird, dass man eben nicht mehr einfach nur klickt und man landet dann auf einer anderen Seite, sondern dass sich die Seiten ja mehr oder weniger harmonisch auseinander ergeben. Mhm.
Ja, es gibt auch solche Bewegungen, die direkt bei Rollover schon passieren.
Ja.
Auch ja, bei Google gibt es einige Webanwendungen, wo wirklich vieles per Rollover passiert und nach einem Klick dann auch noch eine Bewegung erfolgt. Ich tue mich da so ein bisschen in der Anwendung, beziehungsweise ich halte diese eher für kaschierend oder aufgesetzt. Bei iOS würde ich sagen, ja, die Animationen sollen suggerieren, dass sich was verändert hat.
Okay.
Ja, könnte man natürlich auch so sehen. Im Web-Interface finde ich es, was die Bedienung angeht, eher hinderlich. Dann passiert die Bewegung und im Moment der Bewegung hatte man sich aber vorgenommen, eigentlich dort einen Klick zu setzen, dann ist das Menü weg. Generell Menüs, die auch weg sind, finde ich auch problematisch. Mhm. Wir merken ja, die Affinität zum Internet ist bei immer mehr Menschen, Millionen von Menschen ausgeprägt.
Ja.
Je älter diese ist, desto wahrscheinlicher ist, dass man meint, andere würden genauso denken. So, und mir fehlt so ein bisschen auch bei der Entwicklung von Interfaces die Mitnahme derer, die eben nicht tagtäglich mehrere Stunden im Netz sind. Also ich denke da zum Beispiel an sogenannten Off-Canvas-Menüs. Das heißt, gerade auf mobilen Endgeräten, wenn der Platz gering ist, wird das Hauptmenü gerne ausgeblendet, außerhalb des sichtbaren Bereiches, ja, Off-Canvas. So. Was mache ich aber mit dem, der nicht weiß, dass ich in eine Ecke gehen muss oder an eine bestimmte Position und dass erst dann ein Menü erscheint? Das ist schwierig. Erst dann etwas erscheinen zu lassen, wenn bereits eine Funktion ausgeführt wird, das ist schwierig, denn viele schauen auf den Bildschirm und sehen oder handeln danach, was sie sehen, ja.
Vielleicht ist es aber auch noch nicht zu Ende gedacht. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel, wenn ich gerade auf meinen Mac schaue, da hat jedes Programm oben die Menüleiste. Wirklich brauchen tut man sie in den wenigsten Anwendungen noch. Aber wenn ich auf mein iPad schaue, da gibt es das gar nicht mehr. Ne? Und da scheint, wenn man das eine Zeit lang benutzt, scheint es fast anachronistisch zu sein. Erst recht, wenn man in eine App oder eine Anwendung auf Windows XP oder so schaut, wo es gar nicht anders geht. Vielleicht ist es auch aber einfach noch nicht bei solchen Webseiten zu Ende gedacht, wie muss das die Webseite tatsächlich aufgebaut sein, damit sie den User intuitiv führt, so wie heute Apps auf dem iPad die Nutzer intuitiv führen, wo man früher gedacht hätte, da braucht man auf jeden Fall oben eine Menüleiste mit Datei, Bearbeiten, Ansicht, Menü und sowas. Das gibt es heute in Apps ja gar nicht mehr in dem Sinne. Und trotzdem findet man sich zurecht.
Mhm. Ja, aber nicht alle. Und ja. Ich finde es wichtig, dass man da tatsächlich, Amazon ist da ja ganz, ganz weit vorne, die AB-Tests macht und wirklich, um wirklich herauszufinden, was wird benutzt, was wird gewünscht, und um dann letztendlich dann das finale Modell dann für über längere Jahre dann online zu lassen. Und allein aufgrund eines Teams, einer Agentur dann also gerade wenn ich an Portale denke, die möglichst viele, eine große Bandbreite an Nutzern, meinetwegen Stadtportale, da muss der Zugang ja sehr, sehr niedrigschwellig sein. Mhm. Da kann man, glaube ich, nicht mit so einer Art Google-animierten, was auch immer, Interface kommen, wo dann die Hauptnavigation sich zum Teil ausblendet. Das kann da nicht die Antwort sein. Das heißt, man muss dann schon bedarfsorientiert arbeiten, denke ich, und andere stehen dann vor der Problematik und wissen sie nicht mehr, wie sie jetzt dann das Amt finden. Also schwierig. Jedes Unternehmen oder jede Marke kann auch nicht jeden Trend mitgehen. Ja, teilweise.
Nee, natürlich nicht. Also ich glaube auch, dass wenn man das wirklich zu Ende denken wollte, dann bedeutet das eben, dass man sich sehr intensiv Gedanken darüber machen muss, was machen die Nutzer denn eigentlich und wie leite ich sie optimal. Und das kann man einfach nicht von jeder kleinen Gemeinde oder auch nicht von jedem kleinen Unternehmen erwarten, dass man das so eine intensive Forschung im Prinzip ja betreibt, dass die Webseite da auf ganz andere moderne Weise dem gerecht wird. Das ist auch ja gar nicht das Ziel einer Gemeinde irgendwo in Hessen, dass man da ja weder testen kann, noch vielleicht auch die Vorarbeit, die konzeptionelle Vorarbeit leisten kann, denn die ist ja eben auch gar nicht billig, ne? Sich da einfach intensiv Gedanken zu machen, was ist der Kern unseres Angebotes, wie leite ich den User, und es ist aber auch gar nicht, naja, deren für jedes Unternehmen gleich wichtig. Also ich meine, Google lebt eben vom Online-Geschäft, aber die Stadtverwaltung eben normalerweise nicht, für die muss es einfach, die hat einfach einen ganz anderen Anspruch, ne?
Ja, sie lebt nicht davon, nur es würde ihr die Arbeit leichter machen, wenn viele Abläufe über die digitalen Medien vonstatten gingen.
Ja,
es würde einfach die Verwaltung einfach straffen und Abläufe würden dadurch vermieden werden, wenn alle Formulare oder viele Formulare direkt verfügbar wären und nicht nur als PDF, sondern gleich als Online-Anwendung. Die Chancen sind schon auch auf dieser Ebene vorhanden.
Herzlichen Dank, Achim Schaffrinner. Mein Name ist Michael Gerhardt. Bis zum nächsten Mal.